18. Februar 2267. Die Situation war dabei außer Kontrolle zu geraten und Bridget McLellan befand sich in ihrem Zentrum. Sie war nur eines von dutzenden namenlosen Gesichtern, die sich um ein schwaches Feuer in der Mitte der baufälligen Hütte drängten. Draußen heulte ein kalter Wind in Mollakkorden und blies eisige Luftzüge durch Lücken in den Altmetallwänden. Jedermanns Aufmerksamkeit war auf Skalzer gerichtet, den grauhaarigen, furchterregenden Anführer der aus verschiedenen Spezies bestehenden Gruppe. McLellan kannte den Namen von Skalzers Spezies nicht, aber sie hatte sein mit drei Reißzähnen und Wülsten versehenes, schwarzhaariges Volk schon ein paar Mal zuvor gesehen, als sie sich näher an Föderationsraum befunden hatte.
»Jemand in diesem Raum hat sich dazu entschieden, für sich alleine zu arbeiten«, sagte Skalzer und warf einen anklagenden Blick auf die versammelten Schmuggler.
Seine rechte Hand spannte sich über seine am Holster befindlichen Disruptor-Pistole.
»Wer auch immer das getan hat, ich bewundere seinen Guramba, aber wenn ich ihn finde, werde ich ihn köpfen.«
Die Piraten tauschten entnervte Blicke, als die Mitglieder des Ringes versuchten, einem Schuldvorwurf zu entgehen, indem sie ihren Blick senkten. Skalzer drehte sich langsam herum. Seine Wut war fast greifbar.
»Ich werde den Verräter nicht bitten zu gestehen!«
Mit seiner linken Hand griff er in seine Jacke und zog einen Sternflottentrikorder heraus.
»Seine Schuld wird von sich selbst sprechen!«
McLellans Augen weiteten sich, als sie das Gerät in Skalzers Hand sah. Sie hatte keine Ahnung, wie er daran gekommen war, aber sie wusste, dass sie es nicht in seinem Besitz lassen konnte.
»Schlimm genug, dass er es für ein Verbrechen benutzen könnte«, überlegte sie. »Aber wenn es in die Hände der Klingonen gelangt.«
Ihre Hand schloss sich um den kompakten Phaser in ihrer Manteltasche.
»Das darf ich nicht zulassen.«
Skalzer aktivierte den Trikorder. McLellan beobachtete ihn durch das schwache Züngeln der orangefarbenen Flammen, von denen schwarzer Rauch aufstieg. Er fummelte an den Einstellungen herum und nahm seine langsame Drehung wieder auf, während er das Gerät im Raum herumschwenkte. Einer seiner Spießgesellen rief,
»Was ist das für ein Ding?«
»Ein Scanner der Sternflotte«, sagte Skalzer, »sehr hochentwickelt. Es wird mir sagen, wer der Letzte von euch war, der das verschwundene Tarnoterz angefasst hat.«
Ein tiburonischer Handlanger, der nur ein paar Meter von McLellan entfernt stand, protestierte.
»Das wird nicht beweisen, wer es genommen hat.«
Skalzer zog seinen Disruptor, zielte auf den Mann, der gerade gesprochen hatte, und schoss ihm ins Knie. Der Gefolgsmann brach zusammen, krümmte sich vor Schmerzen und bemühte sich, nicht aufzuschreien.
»Vielleicht nicht«,
sagte Skalzer, steckte seine Waffe wieder ins Holster und ging zu seinem gefallenen Mitarbeiter hinüber.
»Aber es gibt mir einen guten Anhaltspunkt.«
Der Anführer scannte weiter und schenkte dem Mann, der zu seinen Füßen lag, besondere Aufmerksamkeit. McLellan verstand, warum Skalzer es so eilig hatte. Er hatte bereits den Klingonen versprochen, ihnen seine 300 Kilo Tarnoterz zu verkaufen. Den Hauptbestandteil klingonischer Munition hatten die Schmuggler vor ein paar Wochen aus einer Nalori-Minenkolonie gestohlen. Das Treffen war weniger als einen Tag her, und es gab für einen Dieb nur wenig, das peinlicher war, als zugeben zu müssen, dass ihm das, was er anständig und ehrlich gestohlen hatte, geraubt worden war. Skalzer sah von seinem Trikorder auf und runzelte verwirrt die Stirn.
»Keiner von euch weist frische Spuren von Tarnot-Isotopen auf«, sagte er. »Aber laut diesem Scanner ist einer von euch ein Mensch.«
Das war McLellans Stichwort. Künstliche Hautpigmente und ein Hauch synthetischer Pheromone hatten gereicht, um sie als eine Orionerin durchgehen zu lassen und ihr Zugang zu dem Versteck der Schmuggler zu gewähren. Aber ihre Verkleidung würde keinen detaillierten Scan täuschen können. Sie feuerte ihren Phaser aus der Tasche heraus, ein Schuss ins Blaue. Der Strahl schnitt durch den billigen Stoff ihres Mantels und traf den Trikorder in Skalzers Hand. Das Gerät brach in Feuer, Funken und eine Rauchwolke aus. Skalzer fiel hintenüber, überrascht, aber unverletzt. Alle anderen jagten auseinander und von ihm weg, vergrößerten so den Kreis für einen Moment, bis alle an den Ausgängen zum Stillstand kamen. Alle, außer McLellan, die sich schon vor Stunden eine Fluchtmöglichkeit überlegt hatte.
Sie aktivierte ihren verschlüsselten Notruftransponder, rollte sich über den Boden und durch eine Wandplatte, die sie gelöst hatte. Dies brachte sie zu einem schneebedeckten Weg hinter dem Gebäude. Sie sprang auf die Beine, rannte über eine dunkle, enge Straße und hechtete in eine einen Meter breite Lücke zwischen zwei baufälligen, provisorisch zusammengeflickten Gebäuden. Sie hörte, wie Skalzer Befehle brüllte. Die mondlose Nacht hallte von den feucht klatschenden Schritten der Männer wieder, die über schlammige Straßen rannten. Blecherne Stimmen tönten aus Funkgeräten zu jeder Seite McLarens, während sie das Ende des schmalen Wegs erreichte. Sich auf die Oberfläche von Amonesh zu schleichen, war einfach gewesen. Davon herunterzukommen, versprach ein wenig herausfordernder zu werden. McLaren überprüfte die Randgebiete vor sich. Beide Richtungen sahen sicher aus. Sie zückte ihren Phaser und stürzte in eine Straße und geradewegs auf den abgesprochenen Zielpunkt zu. Plasmaschüsse kreischten an ihrem Kopf vorbei. Sie duckte sich und erwiderte das Feuer mit der auf eine breite Streuung eingestellten Waffe. Die Schüsse mochten ihr Ziel verfehlen oder nicht viel Schaden anrichten, aber sie hoffte, dass sie einige ihrer Verfolger lange genug betäuben oder blenden würde, um sich wieder verstecken zu können. Ein Disruptorstrahl schoss rot und bedrohlich an ihr vorbei, während sie über einen niedrigen Stapel Frachtkisten sprang. Weitere Schüsse blitzten gegen die widerstandsfähigen Frachtcontainer aus Metall, während McLaren in Deckung ging. Zu knapp, rügte sie sich selbst und floh durch einen anderen Durchgang in die kalte Nacht. Eine Sackgasse nach der anderen zwang McLaren umzukehren und mit jedem Schritt eine Gefangennahme und wer weiß was noch zu riskieren. Sie stolperte einen Abhang hinunter und folgte ihm. Diese verlassene Stadt, die zu einem Schmugglerversteck umfunktioniert worden war, lag auf einem Hügel. Ihr fiel wieder ein, dass ihre Mitfahrgelegenheit herunter von diesem erbärmlichen Felsen in einer Schlucht am Fuß des kleinen Berges wartete. Hinter einer verfallenen Lagerhalle ging sie am Rand eines Industriehofes entlang, der das letzte Stück geraden Bodens vor der Schlucht belegte. Innerhalb des mit einer niedrigen Mauer eingefassten Hofes füllte ein Labyrinth aus Rohren, Stufen, Leitern und Laufstegen die Lücken zwischen Dutzenden verrosteter Silos, die einige Meter über dem Boden auf korrodierten Metallpfählen standen. Hinter der Anlage fiel der Boden steil zum Ende der schmalen Schlucht darunter ab. Vor ihr, am anderen Ende des Silofelds und hinter der Ecke des Lagerhauses, war eine Straße, die zu einem versteckten Pfad in die Schlucht führte, wo ihre Fluchtmöglichkeit stand. Über diese Straße wanderten Lichtstrahlen hin und her. Häscher mit Taschenlampen waren ihr dicht auf den Fersen. Sie kehrte um und ging ein paar Schritte, bevor sie weitere Stimmen hörte, die sich näherten. Dann sah sie noch mehr grellweiße Strahlen, die sich durch die Dunkelheit schnitten und den Rückzugsweg blockierten. Sie bereitete sich auf einen Kampf vor und murmelte dabei abscheuliche Flüche in fremden Sprachen, die sie nur bruchstückhaft sprach. Eine Hand legte sich auf McLarens Schulter. Sie wirbelte herum, hob ihren Phaser und schoss ihrem Partner fast ins Gesicht. Er erhob seine Hände in gespielter Kapitulation. »Entspann dich, Brady Mac!« Der hagere Halunke stand in einer Nische in der Rückwand des Lagerhauses. McLaren wurde klar, dass sie nur einen Moment zuvor an ihm vorbeigegangen sein musste, ohne ihn zu bemerken. Sie hatte keine Ahnung, wie, wann oder wo er gelernt hatte, sich so perfekt zu verstecken. Fürs Erste setzte sie dieses Geheimnis auf die wachsende Liste der Dinge, die sie über Cervantes Quinn immer noch nicht wusste. Sie senkte ihre Waffe, schüttelte den Kopf und verdrehte ihre Augen über den etwa 50-jährigen Mann. »Verdammt, Quinn! Ich hätte dich fast umgelegt!« »Willkommen im Club«, sagte er und schenkte ihr ein breites Grinsen. Sie rief sich das Missionsprofil, das sie für diesen Einsatz geschrieben hatte, wieder ins Gedächtnis und blaffte.
»Ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass du beim Schiff bleiben sollst!«
»Ja, aber wir beide wissen doch, wie gut ich daran bin, Befehle zu befolgen.«
Er nickte in Richtung ihrer Verfolger und bemerkte trocken.
»Scheint so, als ob du dir da ein wenig Gesellschaft angelacht hast.«
»Ja, sieht so aus«, erwiderte sie.
»Dann hast du ja Glück gehabt, dass ich meinen Kopf rausgestreckt habe, oder?«
Er deutete auf das Silofeld.
»So lautet mein Plan, um dir die Haut zu retten. Wir rennen da drunter durch und schießen im Vorbeilaufen die Stützen weg. Diese riesigen Silos stürzen ein und sichern unsere Rückendeckung. Wir klettern die letzten Stufen da hinauf, springen vom Laufsteg und hängen uns an diese rostige Kommschüssel, die daraufhin wahrscheinlich abbrechen wird. Dann rutschen wir damit den Abhang hinunter und über den Abgrund in die Schlucht. Tja, und wenn wir Glück haben, sollten wir eine weiche bis mittelharte Landung im Schnee hinlegen.«
Obwohl sie wusste, dass auf Quinns Blecheimer von einem Schiff kein einziger Tropfen Alkohol zu finden war, starrte sie ihn an und fragte sich, ob er betrunken war.
»Du hast den Verstand verloren.«
Er grinste. »Schuldig im Sinne der Anklage.« Am anderen Ende der Lagerhalle kam jemand um die Ecke, zielte mit einem Taschenlampenstrahl direkt auf Quinn und McLaren und begann, nach Verstärkung zu brüllen. Quinn zog seine Betäubungspistole und erledigte den entfernten Rufer mit einem Schuss.
»Dann lass mich das mal klarstellen«, sagte er zu McLaren. »Du findest meinen Plan so bescheuert, dass du die 50-1 Chance eines Nahkampfes vorziehst?«
An beiden Enden der Gasse, auf den Dächern und überall sonst in McLarens Blickfeld, erschienen bewaffnete Männer. Sie deutete mit ihrem Phaser auf die Silos und sagte zu Quinn,
»Ich nehme die auf der Linken.«
»Abgemacht.«
Sie sprang über die niedrige Betonmauer und hinein in das eiserne Labyrinth des Industriehofs. Ein chaotischer Feuersturm brach über ihnen aus. Abgeprallte Plasmaschüsse schlugen Funken und Disruptorstrahlen schnitten wie Klingen durch den verbogenen Stahl um McLaren und Quinn. Es hatte keinen Zweck, das Feuer zu erwidern. Sie und Quinn würden all ihr Glück und Können brauchen, um seinen verrückten Plan durchzuführen. Mit ihren Waffen, die sie auf die höchste Stufe gestellt hatten, verdampften sie im Vorbeilaufen die Stützen unter jedem Silo. Es war gar nicht nötig, alle Stützen zu treffen. Zerfall und Schwerkraft erledigten die meiste Arbeit. Quinn und McLaren gaben den Silos nur ein paar Schubse in die richtige Richtung. Die tiefen Ächzer überlasteten Metalls wurden innerhalb von Sekunden zum Kreischen sich verziehenden Stahls. Eines nach dem anderen stürzten die Silos zur Seite und krachten auf den Boden, brachen auf und ließen ihren giftigen Inhalt herausströmen. McLaren und Quinn schossen und rannten immer weiter über den Platz aus rissigem Zement, während sie sich immer wieder über ihre Schultern zu der Welle aus ätzender Säure herumdrehten, die nach ihren Fersen schnappte. Sie erreichten die letzte Treppenstufe einen halben Schritt vor einem Säurebad. Ein Bombardement aus feindlichem Feuer durchlöcherte die Metalllawine, die sie hinter sich gelassen hatten, und prallte am Geländer des Laufstegs und der Wand hinter ihren Köpfen ab. Die zwei rannten Seite an Seite den Laufsteg entlang und sprangen auf die große Kommschüssel. Wie Quinn vorhergesagt hatte, brach sie von dem schmalen Ständer ab, auf dem sie befestigt gewesen war. Sie klammerten sich an die Hornantenne im Zentrum der parabolischen Schüssel und stürzten mit ihr in freiem Fall auf den schneebedeckten Abhang darunter. Die gewölbte Seite der Schüssel schlug auf den Boden auf und sie rasten mit halsbrecherischer Geschwindigkeit bergab. Die Hügellandschaft um sie herum war mit Plasmaschüssen und Disruptorstrahlen übersät, die Dampf und Dreck aufwirbelten. McLaren feuerte ein paar Salven auf die Schmuggler, obwohl sie während der holprigen Fahrt die Schlucht hinab keine Möglichkeit hatte, mit irgendeiner Genauigkeit zu zielen. Sie wurde mit ein paar ansehnlichen Explosionen belohnt, die den nächtlichen Himmel hinter ihr erleuchteten.
»Jetzt kommt der lustige Teil«, sagte Quinn.
McLaren drehte sich gerade noch rechtzeitig um, um zu sehen, dass der Boden unter ihrem improvisierten Schlitten abrupt endete. Sie befanden sich wieder in freiem Fall und stürzten mehr als ein Dutzend Meter auf einen kurvigen Hang aus verwehtem Schnee zu, der das Ende der Schlucht ausfüllte. Ihre markerschütternde Landung gab ihr das Gefühl, als würde sie gleich ihren Magen aushusten. Sie drehten sich und rutschten die Schneewehe hinab. McLarens Welt verwandelte sich in ein schwindelerregendes Karussell. Die Kommschüssel schrammte über Sand und verlangsamte sich. Sie hörte auf, sich zu drehen, und kam vor der offenen Gangway von Quinns lediertem, altem Sternhüpfer, der Rosinante, zum Stehen.
»Alle Mann an Bord«, sagte Quinn.
Er kämpfte sich auf die Beine und stolperte die Rampe hinauf in das fleckig-graue Frachtschiff. McLaren brauchte ein paar Sekunden, um ihr Gleichgewicht wiederzufinden und aufzustehen. Während sie die achtern gelegene Rampe des Schiffes hinaufstieg, hörte sie Stimmen, die von dem bewaldeten Abhang hoch über der Backbordseite des Schiffes kamen.
»Quinn, wir haben Gesellschaft, linke Flanke!«
»Verstanden«,
rief Quinn vom Cockpit aus zurück. Sekunden darauf wurde der Wald über dem linken Flügel des Schiffes von einer Reihe smaragdgrüner Blitze erhellt. Donnernde Explosionsgeräusche hallten eine halbe Sekunde später durch die Luft. Dann war alles ruhig.
»So, das sollte es gewesen sein«,
rief Quinn über das ansteigende Heulen der Triebwerke der Rosinante.
»Verschließ die Luke, wir müssen hier raus.«
McLaren schloss die Gangway und bewegte sich vorwärts durch die Hauptkabine zum Cockpit. Während sie sich in den Sitz des Co-Piloten sinken ließ, führte Quinn das Schiff in einen eiligen Start. Als McLaren ihre Füße hochlegte, hatten sie bereits die Atmosphäre verlassen und befanden sich im All.
Sie fragte: Du hast die Wälder über dem Schiff vermint? Schien mir eine kluge Sicherheitsmaßnahme zu sein. Er stellte etwas am Steuer neu ein und warf ihr dann ein verwegenes Grinsen zu. Gib es schon zu. Keine schlechte Rettungsaktion, oder? Sie hatte ihre Momente, sagte McLaren. Sie wollte sein Ego nicht noch mehr aufplustern, als er es schon tat. Im vergangenen Jahr hatten sie in der Taurus-Region als verdeckte Ermittler des Sternflottengeheimdienstes zusammengearbeitet. Sie hatten Informationen gesammelt, Hinweise auf die uralte und gefährliche Rasse der Jedi gesucht und die Aktivitäten von Kriminellen und Föderationsrivalen im ganzen Sektor gestört. Der Geheimdienst hatte McLaren kurz nach der Rückkehr der USS Sagittarius aus der nun verschwundenen Jedi-Welt bekannt als Genoteur angeworben. Als zweiter Offizier der Sagittarius hatte McLaren die Verwandlungskraft der Jedi direkt miterlebt. Das, zusammen mit ihrer Kompetenz in Flugeinsätzen, Kampftechniken und Computerwissen, hatte sie zu einer attraktiven Rekrutierungskandidatin für den Sternflottengeheimdienst gemacht. Was den Grund anging, warum der Geheimdienst Quinns Dienste gesucht hatte, konnte sie nur mutmaßen, dass es daran lag, dass er sein Schiff und sein Leben für die Sternflotte riskiert hatte. Um die abgestürzte Sagittarius zu retten, hatte er ein Antimaterie-Antriebsaggregat nach Genoteur gebracht. Aber manchmal fragte sie sich auch, ob er vielleicht nur aus Versehen angestellt worden war. Sie fragte: Hast du das Tarnot-Erz gekriegt? Jedes Kilo, sagte er. Wir werden ein Vermögen machen, wenn wir das Zeug zu Hause verscheuern. Wir dürfen es nicht verkaufen, schalt sie ihn. Es wird beschlagnahmt. Ich glaube, du kennst den Marktwert von, wenn du es verkaufst, wird es dazu benutzt werden, um Leute zu töten. Er seufzte. Richtig, tut mir leid, alte Angewohnheit. Er warf ihr einen Seitenblick zu. Naja, da ich dir vorhin quasi das Leben gerettet habe, könnten wir doch vielleicht heute Nacht unsere Hängematten zusammen... Flieg einfach nur das Schiff, Quinn! Ja, Ma'am.